Frühling, das fällt ja in die Jahreszeit, die für mich unheimlich toll ist. Und die meisten von uns haben jetzt unheimlich viel Zeit, auch das zu genießen, die Natur zu erleben, mehr Zeit, als wir sonst haben. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, wenn man den Frühling so genießt. Und diese Kraft, die in diesem Frühling steckt, diese Schöpferkraft. Und ich habe euch dann was mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist ein Zweig von einem Apfelbaum, der so im Frühling so blüht. Und ich freue mich da also drüber, wie man da erkennen kann, wie Gott, in welcher Kreativität Gott die Natur gemacht hat. Und ich habe euch noch einen anderen Ast mitgebracht. Diesen hier, den hatte ich im Winter von dieser Schöpferkraft getrennt. Und im Winter würdet ihr da keinen Unterschied feststellen zwischen diesen beiden Ästen. Aber jetzt sieht man deutlich den Unterschied. Unser Glaube braucht die Nähe zu diesem Schöpfer. Er braucht diese Schöpferkraft. Und lieber Vater, so wollen wir dir heute in der Morgen nahe sein, verbunden mit dir und dich anbeten als der, der du bist. Unser Schöpfer und unser Erlöser. Wenn wir an Ostern denken, dann kam es so in den Kopf, warum ist es so, dass die Botschaften Jesus Christus so wenig Kraft in unserer Zeit hat? Warum an Ostern so wenig Kraft in unserer Zeit? Die gute Nachricht so wenig Bedeutung oder so wenig, was man greifen kann in unserer Gesellschaft. Jesus starb für deine Schuld und für meine Schuld. Er hat für diese Schuld bezahlt. Aber warum hat es so wenig Bedeutung, so wenig greifbare Auswirkung? Ich möchte euch was sagen, warum das so ist. Weil wir die schlechte Nachricht vergessen haben. Deswegen hat die gute so wenig Kraft. Die schlechte Nachricht haben wir vergessen. Oder wir haben sie gedämpft, verharmlost. Ja, was ist denn eigentlich die schlechte Nachricht? Und es lohnt sich, da mal drüber nachzudenken, weil nur so kann man die gute Nachricht gut verstehen. Und dann wird sie auch groß und beginnt an Kraft zu gewinnen. Was ist denn nun die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, die Sünde zerstört das Leben. Und zwar tut es die Sünde in zwei Bereichen. In dem einen Bereich zerstört es das Leben zwischen Mensch und Menschen. Und es gibt einen anderen Bereich, der zerstört die Sünde das Leben zwischen Mensch und Gott, die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und die Sünde ist eine Bedrohung für diese beiden Beziehungsdinge. Und das passiert so massiv, dass die Bibel sagt, das Ergebnis dieser Verfehlung ist der Tod. Und wenn man die zwei Bereiche anschaut, einmal den Bereich des zwischenmenschlichen Lebens und zum anderen den Bereich, wie wir mit Gott zusammenleben, dann kann man das gut einteilen, die Gesetze kann man so rasch und man kann sich überlegen, betrifft es mehr die eine Seite, das Zusammenleben zwischen Menschen, oder betrifft es die andere Seite, das Zusammenleben mit Gott? Und wir Ingenieure, wir machen das gern mit Koordinaten. Und ich habe euch das schon mal mitgebracht, Koordinaten zu stehen. Zum einen die Dimension Gottes und zum anderen die Dimension der Menschen. Und jetzt können wir die Sünde einteilen oder die Gebote einteilen, wie auch immer, was es betrifft. Wir können die 10 Gebote hernehmen und es macht Spaß, macht es mal. Es gibt ein ganz verblüffendes Ergebnis, wenn man das tut. Du kannst sagen, ja, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, du sollst nicht stehlen. Dann können wir sagen, auf diesem Koordinatensystem ist das eher hier bei den Menschen. Also das betrifft, du sollst nicht stehlen, betrifft das menschliche Zusammenleben. Es stört das menschliche Zusammenleben. Aber das hat immer eine Wechselwirkung. Die zwei Bereiche haben immer eine Wechselwirkung. Wenn du bereit bist zu stehlen, dann sagst du damit, ich habe von Gott nicht genug bekommen. Es reicht nicht, was mir Gott gegeben hat. Ich glaube, ich brauche mehr. Ich setze mich an erster Stelle und gebe nicht Gott die Ehre. Und genauso, wenn man ein anderes Gebot hernimmt und sagt, ja, zum Beispiel, du sollst keine anderen Geräte mehr haben. Dann würdet ihr sagen, ja, das muss man jetzt hier irgendwo anordnen. Das ist nicht so stark hier auf der menschlichen Achse bedeutend, sondern eher in der Dimension zu Gott. Dann stimmt es zunächst, aber wenn man länger darüber nachdenkt, wenn man neben Gott andere Götter sich bildet, dann bilden sich daraus immer auch andere Ziele. Und die haben sehr wohl auch auf diese Achse hier Auswirkungen. Also das ist immer Wechselwirkung. Deswegen sieht man das auch in der Bibel sehr deutlich. Als der verlorene Sohn heimkommt und sein Erbe verspielt hat, da sagt er zwei Dinge. Ich habe gesündigt gegen dich, den Vater, den leiblichen Vater, von dem er das Erbe verspielt hat. Aber auch ich habe gesündigt gegen den himmlischen Vater. Es hat immer beides. Und macht es mal zu Hause mit euren Kindern oder mit eurer Familie oder im Hauskreis. Macht mal so ein Kanaansystem, schreibt euch die 10 Gebote auf und dann legt ihr die mal hin. Und dann schaut ihr mal, wie da Wechselwirkungen sich ergeben. Also, wieder zurück. Sünde bedroht beide Bereiche, Mensch Gott und Mensch Mensch. Und die Bibel sagt, es ist so massiv, dass es den Tod zur Folge hat. Und das haben wir Menschen daraus was gelernt. Wir fokussieren sowieso diesen Bereich hier unten viel mehr. Warum? Weil er offensichtlich wird. Wenn man stiehlt oder wenn man irgendwas tut, dann wird dieser Bereich unten stark wahrgenommen in der Gesellschaft und der Bereich wird weniger fokussiert, was übrigens auch wir Gläubige meines Erachtens nach zu wenig fokussieren. Und wenn man das dann hier platziert, der Fokus auf die Schuld, dann machen wir den zweiten Fehler. Also der erste Fehler war, wir vergessen diese Dimension. Aber wenn man das hier eingruppiert, die Schuld, dann gruppieren wir, und das ist zunächst mal logisch, Schuld so ein, dass wir die Folgen anschauen und sagen, ja, also wenn ich jetzt gelogen habe, dann ist das eine geringere Folgen, wie wenn ich jemanden umbringe. Das ist klar, das ist logisch, das erschließt sich jedem. Und so werden wir Schuld. Der Fehler ist, dass wir das auch in der anderen Dimension übertragen. Dieses Modell, dass wir sagen, wir bewerten unsere Schuld von den Folgen, die daraus resultieren, übertragen wir auf die andere Achse. Und das ist fatal, weil das einfach nicht richtig ist. Wenn man anschaut, wie heilig Gott ist, dann ist diese Übertragung auf die andere Dimension falsch. Weil wie kam denn die Sünde in die Welt? Adam und Eva haben von der Frucht gegessen. Heute würde man sagen, ja, so schlimm ist das ja nicht. Ja. Aber es hat sofort die absolute Trennung gehabt. Und deswegen ist es nicht richtig, wenn man das tut, die Übertragung von Folgen der Sünde auf die göttliche Dimension. Die göttliche Dimension ist immer die absolute Trennung. Und das Schlimme ist bei uns, dass wir so eine Grundhaltung entwickelt haben. Eigentlich ist alles gut. So in der Achse ist ganz okay. Du bist ganz in Ordnung. Das passt schon so. Bist eigentlich ein durchschnittlicher Mensch, sage ich mal. Eigentlich ist alles in Ordnung. Und das führt da dazu tatsächlich, dass Jesus unwichtig wird, unrelevant. Gar nicht mehr von Bedeutung. Und diese Grundhaltung, die ist nur für einen gut. Für denjenigen, der nicht will, dass Menschen zu Jesus Christus kommen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Für den ist diese Grundhaltung gut, aber für alle anderen ist es nicht gut. Man könnte sich ja mal fragen, was wäre, wenn Jesus heute kommen würde in unsere Gesellschaft? Würde er zu irgendwas verurteilt? Wäre überhaupt ein Ärgernis? Würde sich irgendjemand darüber ärgern? Und ich sage euch, was? Nein, da wird sich überhaupt niemand darüber ärgern. Mir wird sagen, ja, er soll mit seinen 12 Jungs sein Ding machen. Und jeder soll glücklich werden, so wie er will, und er soll das auch. So wird man das einordnen und sagen, ja, macht halt so seins und ich mache meins. Die Juden, die haben eins gewusst. Und das ging uns verloren. Die Sünde ist real und sie trennt absolut von Gott. Sie kostet das Leben. Und es war tief verankert, auch in ihre Opfergesetze und so. Die Sünde kostet das Leben. Und wenn nun jemand kommt und sagt, ja, ich vergebe dir deine Sünden, deine Schuld nehme ich dir weg, dann gibt es im Verständnis eines Gläubigen nur zwei Alternativen. Entweder es ist wahr, er kann mir die Sünde vergeben, dann ist er Gott. Und ich habe zum Fazit, dass ich ihm nachfolgen muss, dass ich an ihn glauben muss, dass ich absolute Hingabe haben muss an ihn. Weil er ist der Herr, er hat alles für mich erreicht. Er hat meine Schuld vergeben. Oder aber, es ist nicht wahr und er ist ein großer Lügner. Und er lästert Gott. Na, die absolute Ablehnung muss dann kommen. Das haben die Juden dann auch gewählt. Und für mich, das Schöne an Ostern ist für mich, dass es mir so viel Sicherheit gibt. Die Auferstehung, die zeigt, dass Gott der Vater selber sagt, ich bestätige hiermit, dass es wahr ist. Es ist wie wenn der Vater sein Siegel auf den Vertrag gibt und sagt, mein Sohn ist für deine Sünde gestorben. Das ist jetzt rechtsgültig, ein für alle Mal. Die Auferstehung bezeugt, jawohl, es ist die Wahrheit. Jesus hat bezahlt für deine und für meine Schuld. Ein für alle Mal. Ausreichend für alles, was kommt, für alles, was war. Du bist gerecht vor Gott, wenn du Jesus hast. Eine unvorstellbare, ich glaube, von gläubigen Juden war es unvorstellbar, dass sowas kommt. Wenn wir Ostern verstehen wollen und diese befreiende Botschaft verstehen wollen, dann hilft es auch mal, eine Befreiung anzuschauen, die viel früher in der Bibel steht. Also die Befreiung Jesu Christi, die er für uns erreicht hat, die steht ganz hinten. Und was ich heute mit euch anschauen will, steht ganz vorne. Dort wird auch vom Lamm berichtet, das geschlachtet werden muss. Das erste Passa wird gefeiert. 2. Mose 12. Ich würde euch echt bitten, lest diese Geschichte, vielleicht auch mit euren Kindern. Die Geschichte ist so krass. Das muss man mal lesen, was dort passiert. 2. Mose 12, lest es. Ich erzähle sie nur kurz, damit wir schneller reinkommen. Die Hebräer waren 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Und als Symbol feiern die Israeliten kurz vor dem Auszug Passa, als Symbol der Befreiung, dass Gott sie durch Mose befreit aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei der Ägypter. Und dieses Abendmahl, unser Abendmahl, ist ganz direkt verlinkt mit diesem Passa. Jesus nimmt es auf. Als das Lamm Gottes nimmt er dieses Passafest wieder auf und stellt es in das Abendmahl hinein. Jesus ist das Passalamm für uns und er brachte für uns die Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Und es lohnt sich, diese Geschichte aus dem Auszug anzuschauen, weil da so viele Parallelen drin sind. Gott befreit also die Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter und durch viele Wunder. Und unter anderem stirbt der erstgeborene Sohn. Nicht so bei den Israeliten. Warum? Weil dort verhindert das Blut des Lammes, dass die Erstgeburt stirbt. Und das Volk Gottes ist dann schon weggezogen aus Ägypten. Mose hat sie mitgenommen. Und dann sagt Gott was ganz Kurioses. Er sagt zu Mose, hey, du musst nochmal zurück, du musst zurück. Eine ganz hilflose Situation, ans Rote Meer, da wurde dem Pharao ausgeliefert, musst. Du kannst ja nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Dann gibt es nur noch eins, dass Pharao dich einholen wird. Ich werde dafür sorgen, dass Pharao mit seiner Armee dich einholen wird. Und an dieser Stelle muss man kurz innehalten und muss schauen, wie Glaube hier gelebt wird. Und das ist heute noch so für mich auch. Glaube ist für mich mehr ein vertrauensvolles Hingehen. Es ist nicht so, dass ich von mir behaupten könnte, ich weiß, was passiert und was Gott mit mir vorhat und was Gott mit meinem Leben vorhat und so. Sondern es ist mehr ein Hingeben und ich sage, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Und ich weiß nicht so richtig, wie es manchmal geht. Aber ich vertraue dir. Und diese Botschaft an Mose, geh nochmal zurück ans Rote Meer, wo du aussichtslos dastehst, vor der besten Armee, vor der größten Bedrohung, die es damals in dieser Zeit gab. Mach das. Das lehrt mich eins, dass ich Gott vertrauen kann, obwohl ich Gott nicht verstehe. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass viele, wo sie gesagt haben, hey, hey, jetzt mal langsam, jetzt sind wir doch gerade erst von denen abgehauen, gerade sind wir erst geflohen vor denen und jetzt, das ist doch die unfassbarste Idee überhaupt, jetzt nochmal ans Rote Meer zurück und sich da den Ägypter ausliefern. Also was Blöderes kann man nicht tun. Jetzt überlegt doch mal, das ist die beste Armee, wir sind nur Sklaven. Wir haben keine Chance, wenn du das machst. Aber Mose hat einfach gehandelt, er hat es getan. Und dann stehen sie da, vor ihnen ist das Rote Meer unüberwindbar und gegenüber steht die Armee des Pharaos. Die schlagkräftigste, bestausgebildete Armee wahrscheinlich zur damaligen Zeit, die größte Bedrohung, die es gibt. Und sie wurden so bedroht, wie die Sünde dein Leben bedroht. Und Gott teilt dieses Meer. Das ist für mich, wie wenn er sagt, hiermit bezeuge ich, analog zu Ostern, das ist meins, ich habe den Sieg, das ist mein Volk, ich bin der Herr. Ich errette sie von dieser Bedrohung. An Ostern hat er uns errettet von der Bedrohung der Sünde. Damals von der Bedrohung der Armee. Und ich schenke ihnen Freiheit. Gott bestätigt, dass er Sieger ist. Mit der Auferstehung bestätigt Gott, dass Jesus Christus dein Retter ist. Er ist dein Messias. Die Israeliten wussten nun, also selbst die bildliche Armee, was es überhaupt eine Bedrohung gibt, das kann uns nichts anhaben. Gott hat uns errettet. Denn egal wie groß dir deine Schuld vorkommt oder wie groß oder klein die Bedrohung für dich aussieht. Gott hat an Ostern gesiegt. Jesus Christus ist auferstanden. Er ging an Ostern durch. Und wir werden folgen. Amen.